SR Info. Bilanz am Abend.
Das wird nicht einfach mit der Bildung neuer Landesregierungen in Sachsen und vor allem in Thüringen. Wir schauen heute Abend nochmal ausführlich auf die Ergebnisse der Landtagswahlen und auf die Debatten, die nun losgehen. Außerdem geht es um Sparpläne bei Volkswagen und um den bisherigen Tag bei den Paralympics. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Rubiks Zauberwürfel, der konnte einen in den Wahnsinn treiben, die Älteren erinnern sich. Wenn man auf der einen Seite Farben passend zusammengefügt hat, sind sie auf der anderen Seite wieder durcheinander geraten. So könnte das bald auch ablaufen bei den anstehenden, sehr ungewöhnlichen Koalitionsgesprächen in Sachsen und vor allem in Thüringen. Dort wurde die AfD ja mit großem Abstand stärkste Kraft und sie äußert nun auch offensiv den Anspruch, regieren und dafür Partner suchen zu wollen. Allerdings wohl ohne Aussichten auf Erfolg, berichtet MDR-Kollege Uli Sondermann-Becker aus Erfurt.
Was man heute hören konnte von den anderen Parteien, da haben die Protagonisten, also von Mario Vogt ja bis zu Katja Wolf oder so, haben eigentlich das wiederholt, was sie vor der Wahl auch gesagt haben. Also keine Zusammenarbeit mit der AfD. Das hängt einfach damit zusammen, dass die AfD ja besonders hier in Thüringen als besonders weit rechts außen gilt, Björn Höcke als besonders polarisierender und eben auch spaltender Politiker wahrgenommen wird. Sie sagen eben, die Partei ist in, oder vor allem die Parteiführung ist in Teilen extremistisch, sie ist irgendwie viel zu radikal. Und deswegen bleibt es dabei, keine Zusammenarbeit mit der AfD.
Möglich wäre in Thüringen wohl nur eine Koalition aus der zweitplatzierten CDU, aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der Linken. Und das ist eine Kombination, die bisher undenkbar schien, weil da eben nicht allzu viel zusammenpasst. Aber am Ende könnte der bisherige Ministerpräsident Ramelow von den Linken vielleicht eine entscheidende Rolle spielen.
Naja, wir haben ja also schon ungewöhnliche Erfahrungen gemacht in den letzten 4,5 Jahren. Wir hatten eine Minderheitskoalition Rot-Rot-Grün unter der Führung von Bodo Ramelow, die sich ja mit der CDU zu Beginn der Legislatur verständigt hatte, dass man eben in einzelnen Punkten zusammenarbeitet und dann später Neuwahlen einleitet. So, das mit dem Neuwahlen einleiten, das hat aus den verschiedensten Gründen dann nicht funktioniert. Also hat man weiter so zum Beispiel bei den Haushaltsbeschlüssen oder so zusammengearbeitet. Also insofern, dass die CDU als Opposition einbezogen war und dass sie dann dem rot-rot-grünen Landeshaushalt keine Steine in den Weg gelegt hat. Und Bodo Ramelow kann sich offenbar vorstellen, das jetzt unter umgekehrten Vorzeichen genauso zu machen, weil er sich seit gestern Abend, also seit 18 Uhr, seit Schließung der Wahllokale, so äußert, dass er alles tun will, um dabei einer Mehrheitsfindung im Thüringer Landtag eben mitzumachen.
Informationen aus Thüringen von Uli Sondermann-Becker. In Dresden ist die Lage ein wenig übersichtlicher als in Erfurt. In Sachsen kann man immerhin davon ausgehen, dass Ministerpräsident Kretschmer im Amt bleibt. Er war mit seiner CDU knapp vor der AfD gelandet. Aber er muss eine neue Koalition schmieden, bei der ebenfalls das BSW mit von der Partie sein dürfte. Und auch dort ist vor allem die AfD stolz auf das eigene Abschneiden, wie hier Generalsekretär Jan Zwerg.
Insgesamt sind wir zufrieden mit diesem Ergebnis, sehen aber natürlich noch Steigerungsmöglichkeiten in Sachsen. Das patriotische Lager ist noch ein Stück größer. Da sind noch Reserven, die wir uns auch gerne noch erschließen wollen. Beim nächsten Mal dann eben.
Zwerg betont, offen für Koalitionsgespräche zu sein, kritisiert im gleichen Atemzug die sogenannte Brandmauer der CDU zur AfD.
Und ich glaube nicht, dass die Sachsen sich wünschen, dass eine linke Partei in der Regierung mit beteiligt ist.
Auf diese Brandmauer geht der CDU-Generalsekretär Alexander Dierks auch ein. Auch weil er weiß, dass es in Teilen Taktikwähler waren, die seine Partei zur stärksten Kraft in Sachsen gemacht haben.
Wir sind bei der letzten Landtagswahl und auch bei dieser Landtagswahl angetreten und haben gesagt, für uns gibt es mit der AfD keine Zusammenarbeit. Und das hat natürlich auch Bestand. Mit Blick auf die Zeit nach der Landtagswahl, das ist doch völlig klar.
Mit allen anderen Parteien wolle man reden. Dierks schickt einige Themen für Gespräche voraus.
Wir wollen eine sächsische Grenzpolizei einrichten. Wir wissen, dass wir ziemlich vieles auch im Aufgabenheft stehen haben im Bereich Bildung, dass wir bei der Lehrerversorgung noch nicht da sind, wo wir hinwollen, dass wir die Kita zur Vorschule ausbauen wollen, dass wir die höhere berufliche Bildung weiter stärken wollen mit Blick auf den Meisterbonus. Und das sind erstmal Themen, über die wir sprechen.
Für das BSW in Sachsen hat sich über Nacht alles verändert. Plötzlich sitzt die neue Partei als drittstärkste Fraktion im Landtag. Vizevorsitzender Lutz Richter.
Wir treffen uns also morgen das erste Mal in der neuen Besetzung mit den 15 gewählten zukünftigen Abgeordneten. Wir werden uns dort im Grunde das erste Mal wirklich nochmal richtig in die Augen schauen und sind also sozusagen jetzt dabei, uns darauf vorzubereiten, dass wir mit unserer Arbeit hier starten können.
Die Abgeordneten kennen sich zwar noch nicht alle, aber die Themen des BSW sind bereits abgesteckt. Friedenspolitik, Bürokratieabbau und ein härteres Durchgreifen in der Asylpolitik. Unzufrieden mit dem Ergebnis sind die Bündnisgrünen. Ein Ergebnis knapp über 5% war auch für die Vorsitzende Christine Furtenbacher nicht das Ziel.
Mit ständigen Fingerzeigen und einem ständigen Abarbeiten, insbesondere an uns Grünen, wurden Feindbilder skizziert und der demokratische Diskurs vergiftet. Und das hat am Ende eben Rechte und Populisten gestärkt, nicht die CDU, nicht die Demokratie insgesamt, die in ihrer Mitte hier deutlich geschwächt wurde.
Dankbar und demütig gibt sich am Tag nach der Wahl die SPD. Trotz viel Kritik an der Bundesregierung konnten die Sozialdemokraten ihr Ergebnis von 2019 in etwa halten. Dass sie mit der CDU regieren wollen, ist kein Geheimnis. Der Parteivorsitzende Henning Hohmann.
Es ist wichtig, sozusagen den vielen Menschen in diesem Land, die sich Sorgen machen, für diese Menschen ein Partner zu sein, weil das ist eine Sache, die müssen wir hinbekommen.
Die Linken haben einen wahren Krimi zu verdauen. Unter 5%, aber dank Direktmandaten trotzdem im Landtag. Für Koalitionen werden sie wohl keine Rolle spielen. Parteivorsitzende Susanne Schaper.
Ich werde auch nirgendwo sagen, nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen. Das hat aber unser Landesverband nicht allein in der Hand. Und deswegen werden wir uns in den Diskurs auch mit der Bundespartei begeben.
Sachsen sortiert sich nun politisch neu. Die Koalitionsgespräche dürften schon bald beginnen.
Christoph Stumptner hat aus Dresden berichtet. Diese Wahlergebnisse von gestern werfen ja einige grundsätzliche Fragen auf. Vom Anwachsen der AfD auf Siegerniveau über die Erfolge des BSW bis zur Lage der Ampel. Themen, die auch bei den Fraktionen im Saarländischen Landtag diskutiert werden. Diana Kühner-Mert.
Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Theiss wird deutlich. Wenn die Ampelparteien zusammen kaum 10% holen könnten, sei das ein Zeichen, dass der Berliner Kurs gescheitert sei. Und so dürfe man nicht weitermachen.
Das Selbstverständnis der Ampel ist ja das einer Übergangsregierung, wie wir erfahren haben in den vergangenen Wochen. Und dieses Land steht vor so vielen Herausforderungen, steht in so vielen Krisen, dass eine Übergangsregierung, die jetzt sozusagen das Ende nur noch mit Schrecken erwartet, nicht ausreicht, um die notwendigen politischen Entscheidungen zu treffen. Deshalb glaube ich, wäre es jetzt aus staatspolitischer Verantwortung des Bundeskanzlers der richtige Zeitpunkt, den Weg freizumachen für Neuwahlen.
Und noch etwas zeigten die Wahlergebnisse deutlich. Auch im Umgang mit der AfD müsse sich etwas ändern. Es brauche den Diskurs mit den Rechtsaußen, so wie es der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt im Wahlkampf getan habe. Er sei in schmerzhafte Debatten mit der AfD gegangen und das habe sich ausgezahlt. Die CDU sei das einzig verbliebene Bollwerk gegen die AfD. Gespräche zur Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD, die will der AfD-Fraktionsvize Schaufert. Mit der CDU gäbe es die größten Schnittmengen, nicht etwa mit dem neuen BSW, obwohl manche Positionen etwa zum Ukraine-Krieg nah beieinander liegen.
Mir kommt im Moment das Bündnis Sarah Wagenknecht vor wie ein buntes Zirkuszelt, wo man wirklich nicht weiß, welcher Clown drin wohnt. Und das Zirkuszelt ist ein bisschen hauptsächlich in der Farbgebung natürlich rot angestrichen. Und ich glaube, da sind einfach zu viel Differenzen dabei, als dass man da wirklich eine tragfähige Koalition halt irgendwo bilden könnte.
Dass es aller Voraussicht nach keine Regierungsbeteiligung der AfD geben wird, weil alle anderen Parteien das nicht wollen, sieht er gelassen.
Unsere Mission geht weiter, wird dieses Mal zwar nicht in Regierungsbeteiligung münden, dann das Projekt 50% als nächste Mal.
Um das zu verhindern, müsse die Ampel auf ihre Erfolge verweisen, findet SPD-Fraktionschef Commerson. Die gebe es durchaus, etwa bei der Energiewende. Es brauche keine Neuwahlen, wohl aber einen Neuanfang.
Ich erwarte eigentlich von Olaf Scholz, dass er sehr viel deutlicher macht, was die Erfolge dieser Bundesregierung sind. Ich erwarte von Christian Lindner, dass er dann nicht sofort sagt, ja, aber es passt mir alles trotzdem irgendwie nicht, sondern ja, ich war mitbeteiligt. Und von den Grünen erwarte ich, dass sie auch voller Stolz das verkünden können, was sie gerade beim Thema ökologischer Umbau gemeinsam in dieser Koalition mit den anderen Parteien hinbekommen haben.
Das allerdings haben sich in der Vergangenheit schon manche gewünscht. Die Wahlergebnisse als Erweckungserlebnis der Ampel, Zweifel sind zumindest angebracht.
Diana Kühner-Mert hat berichtet. Eine Zusammenarbeit mit der Linken, für die Unionsparteien bis heute eigentlich unvorstellbar. SED-Nachfolgepartei, Sozialisten oder im Fall von Sarah Wagenknecht, der früheren Chefin der kommunistischen Plattform, noch Schlimmeres für die CDU. Aber mit dem BSW scheint man sich dennoch arrangieren zu wollen. Es sind aber lange Schatten, über die die CDU springen müsste, wenn sie die Landesregierungen in Sachsen und Thüringen anführen will. Aus Berlin, Eva Ellermann.
An Selbstbewusstsein mangelt es Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis nicht.
Wir sind zu einem Machtfaktor in Deutschland geworden.
Ein Machtfaktor, an dem die CDU nicht mehr vorbeikommt in Thüringen und Sachsen. Die CDU, die schmerzhafte Kompromisse finden muss, wenn sie in den beiden Ländern eine Regierung anführen will. Ausgerechnet mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Aus dem Mund von CDU-Chef Merz klingt das nach einer Zumutung.
Das ist eine Kaderpartei einer Person.
Mit der man nun aber reden muss, damit die CDU in Sachsen und Thüringen gegen die AfD eine Regierung bilden kann. Vor allem wird es schwer, den Thüringer Knoten zu zerschlagen, wie es BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf ausdrückt. CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt will als erstes mit der SPD sprechen, mit der es allerdings nicht reicht für eine Regierungsmehrheit. Die gäbe es nur mit dem BSW und der Linken. Aus bisheriger CDU-Sicht eigentlich unmögliche Partner. Vogt bremst Erwartungen an eine schnelle Regierungsbildung.
So eine Situation löst man nicht über Nacht. Dementsprechend werden wir das in aller Ruhe und Sorgfalt angehen, um dann auch eine tragfähige Lösung zu finden. Ziel muss es sein, dass am Ende etwas zusammenzubinden ist, was dann auch politisch funktionieren kann, um für Thüringen anzupacken.
Auch Kollege Michael Kretschmer in Sachsen wird das BSW brauchen. Er appelliert:
Ich finde, der Wahlkampf ist zu Ende. Damit auch die Wahlkampfrhetorik. Und jetzt muss es darum gehen, was man am Ende erreichen will für das eigene Bundesland, für die eigene Heimat.
Dabei seien rote Linien nicht hilfreich, meint Kretschmer. Sarah Wagenknecht hält aber an zwei roten Linien fest, die die Bundes-CDU ablehnt. Keine amerikanischen Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden, keine Waffen mehr für die Ukraine.
Und wir erwarten natürlich von einem Ministerpräsidenten, dass er das dann auch öffentlich zum Ausdruck bringt.
Selbst wenn die Länderchefs da nichts entscheiden können. Bei den Koalitionsverhandlungen will Wagenknecht nicht direkt mit am Tisch sitzen. Trotzdem erwartet sie, dass Kretschmer und Vogt auch mit ihr sprechen. CDU-Chef Merz hält jedenfalls Distanz zum BSW. Für ihn
ist das eine Art Blackbox oder Redbox, wie sie immer wollen. Da muss man halt mal reinschauen. Und das müssen dann die Kollegen in Thüringen und in Sachsen beantworten.
Eine gewisse Flexibilität lässt Merz auch in Sachen Linke erkennen, obwohl die Bundespartei einmal beschlossen hat, genauso wie für die AfD gilt für die Linke, die CDU lehnt eine Zusammenarbeit ab.
Der Beschluss gilt und damit umzugehen wird dann auch Sache der beiden Landesverbände in Sachsen und in Thüringen sein.
Ob es dem Parteichef und möglichen Kanzlerkandidaten der CDU gelingt, die beiden heiklen Themen BSW und Linke von sich fernzuhalten, ist unklar. Nicht ausgeschlossen, dass es in der Union noch zu Turbulenzen kommt.
Eva Ellermann über die Koalitionsfragen in Sachsen und Thüringen und die Herausforderungen, die sich da insbesondere für die CDU stellen. Und auch darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Trierer Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun. Herr Jun, es stehen also schwere Regierungsbildungen an und die CDU müsste zweimal mit dem BSW und in Thüringen sogar mit der Linken koalieren. Glauben Sie, dass es dazu kommen wird?
Also heute wurde von vielen in der CDU noch einmal betont, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linken weiterhin Geltung hat. Und das würde bedeuten, dass man mit den Linken nicht koalieren würde. Selbst die nicht gerade zum konservativen Flügel der Partei zählende stellvertretende Parteivorsitzende Karin Prien meinte, es fehle ihr die Fantasie, sich vorzustellen, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linken aufgehoben werden würde. Das also scheint nichts zu werden und mit dem BSW wird es auch nicht einfach werden, weil mehr Trennendes als Gemeinsames in diesen Sondierungsgesprächen dann, die ja zunächst wohl geführt werden müssten, im Vordergrund stehen werden.
Jetzt vor allem mit Blick auf die Linke, wenn das nichts wird, wie könnte denn dann in Thüringen überhaupt noch eine Regierung aussehen ohne die AfD? Eigentlich bleibt ja gar nichts übrig, außer eine Minderheitsregierung.
Ja, eine Minderheitsregierung ist etwas, was durchaus dann denkbar wäre. Es wurde ja auch schon spekuliert, ob Bodo Ramelow möglicherweise seine Partei, seine Fraktion verlässt und dann als einzelner Abgeordneter eine unterstützende Rolle für die Landesregierung, die zu bildende, einnehmen könnte. Aber in der Tat werden das auch keine einfachen Gespräche dann diesbezüglich werden.
Das BSW, das steht nach zwei zweistelligen Ergebnissen ja nun sehr wahrscheinlich in Regierungsverhandlungen in beiden Bundesländern. Hat diese sehr junge Partei überhaupt ein Interesse daran, dort zu regieren? Oder kann das eben für so eine Partei, die sich eigentlich noch in der Aufbauphase befindet, geradezu gefährlich sein?
Nun, die Wahlsaarländerin Sarah Wagenknecht sagt ja, die Partei hätte ein Interesse, aber Risiken sind ohne Zweifel vorhanden und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil es dann schmerzhafte Kompromisse für das BSW bedeuten könnte, was sich dann nicht unbedingt positiv auf die Wahlaussichten bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr auswirken würde. Und zum anderen fehlt dem BSW eigentlich auch das, was man personelle Ressourcen nennt. Das heißt, die haben eigentlich Mitglieder, die dann in Regierungsämter einziehen könnten, die die Fraktionsmitarbeiter dann stellen könnten und all dieses. Auch dazu bedarf es ja bestimmter Ressourcen. Und das jetzt alles schnell dann auf die Beine zu bringen, ist auch für das BSW sicherlich eine schwierige Aufgabe.
Die AfD wiederum, die meldet ja jetzt Regierungsansprüche an nach Platz 1 in Thüringen, Platz 2 in Sachsen. Und was gestern in den Analysen betont wurde mit Blick auf die AfD ist, dass sie ihren Status als Protestpartei wohl verlassen hat und von ihrer Klientel mittlerweile auch Lösungskompetenz zugeschrieben wird. Was bedeutet das denn auch perspektivisch?
Ja, man kann sagen, dass die AfD eigentlich im Osten Deutschlands, also in Sachsen und Thüringen, immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt und ihr in einzelnen Bereichen, etwa Kriminalitätsbekämpfung, Migration, aber auch Schaffung von Arbeitsplätzen, nun relativ hohe Kompetenzwerte zugeschrieben werden. Und das heißt eben, dass die AfD mittlerweile, das beobachten wir schon seit einiger Zeit, eine Art Stammwählerschaft ausgebildet hat, die AfD dann auch bei kommenden Wahlen weiter unterstützt werden. Und wir sehen eben, dass erstmals auch die AfD von eben den Wählern unterstützt wurde, die Werte der AfD teilen, die das Programm der AfD teilen. Das war in der Anzahl diese Summe größer als die der Protestwähler.
Wir kommen nicht darum herum, auch heute Abend nochmal auf die Ampelparteien zu schauen. Die haben gestern einen Waterloo erlebt, die SPD recht knapp über, die Grünen rundum und die FDP weit unter der 5%-Hürde. Wird das mit der Ampel in Berlin jetzt dennoch weitergehen, mit mindestens so viel Zank wie Politik, bis dann die reguläre Bundestagswahl ansteht?
Jedenfalls betonen die Protagonisten das an diesem heutigen Montag, dass sie diese Arbeit, diese Koalition fortsetzen wollen. Wenn man allerdings genau hingehört hat, dann konnte man genauso wieder heraushören, dass alle nun unterschiedliche Wege sehen, wie diese Koalition wieder auf Vordermann gebracht werden kann und welche Inhalte und Instrumente dabei im Vordergrund stehen. Da unterschieden sich dann wieder Grüne, SPD und FDP doch in ihren Akzentsetzungen deutlich, sodass vermutlich das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Weizmann, die Kontroverse weiter Bestandteil dieser Koalition sein wird.
Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass die FDP doch eher wortkarg war, was Auftritte angeht am Wahlabend bei Ergebnissen im Bereich von 1, irgendwas, eigentlich kein Wunder. Aber wenn jetzt auch noch die Brandenburg-Wahl in 3 Wochen vorbei ist, ist das dann nicht die letzte Chance für die FDP, nochmal vielleicht mit einem Koalitionsbruch ein Signal an die eigenen Wähler zu senden mit Blick auf die Bundestagswahl?
In der Tat würde ich Ihnen zustimmen, dass das Zeitfenster sich langsam schließt und die Haushaltsberatungen ihr, die noch nicht abgeschlossenen Haushaltsberatungen, ihr nochmal die Möglichkeit bieten, ihre eigenen Forderungen in den Vordergrund zu stellen und die geringe Gemeinsamkeit bei zentralen liberalen Forderungen mit den Koalitionspartnern dann als Grund für einen Ausstieg aus der Koalition zu wählen. Sollte der Haushalt erstmal verabschiedet werden, das muss auch der FDP klar sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine Minderheitsregierung aus SPD und Grünen bis zum Wahltermin im September nächsten Jahres am amtieren könnte, größer geworden. Und das heißt eigentlich, dass die Haushaltsberatungen der FDP, man kann fast sagen, die letzte Chance bieten, wenn sie diese Koalition verlassen wollten, diese zu nutzen.
Sagt der Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun von der Universität Trier. Und mit ihm habe ich schon vor der Sendung über die Wahlen in Sachsen und Thüringen gesprochen. Jetzt gibt's hier in der SR-Info-Bilanz am Abend die Meldungen für Sie mit Katrin Auer.
In Saarbrücken sind immer mehr Menschen wohnungslos. Darauf weist die Arbeiterwohlfahrt AWO hin. Inzwischen seien es mehr als 400. Damit habe sich die Zahl der Betroffenen in den vergangenen 4 Jahren mehr als verdoppelt. Die AWO kritisiert insbesondere fehlenden bezahlbaren Wohnraum. Das Risiko, wohnungslos zu werden, bestehe in allen sozialen Schichten. Die AWO-Notschlafstelle in der Brückenstraße verzeichne viel Zulauf. Am 11. September will die Wohnungslosenhilfe mit einem Aktionstag auf dem Saarbrücker Max-Ophüls-Platz auf die Situation aufmerksam machen. Vor dem Landgericht Saarbrücken hat der Prozess gegen einen 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer vor, bei einer Auseinandersetzung im Saarbrücker Bürgerpark im März einen 30-jährigen Landsmann mit zahlreichen Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Das Opfer überlebte den Angriff offenbar nur, weil die Rettungskräfte schnell vor Ort waren. Da der Angeklagte bereits erheblich vorbestraft ist, droht ihm bei einer Verurteilung auch Sicherungsverwahrung. Anlass der Tat war offenbar eine Auseinandersetzung am Vorabend, in deren Verlauf das Opfer den Angeklagten und dessen Eltern beleidigt haben soll. Das Umweltministerium ruft dazu auf, sich am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft zu beteiligen. Als besonderer Anreiz wird zum 3. Mal ein saarländischer Sonderpreis verliehen, dieses Mal unter dem Motto Kinder und Jugend im Dorf. In dem Aufruf heißt es, zentrales Ziel des Wettbewerbes sei es, Bürger dazu zu motivieren, die Entwicklung ihres Dorfes aktiv mitzugestalten. Das Ministerium veranstaltet zum Auftakt 5 Regionalkonferenzen, in denen über die Teilnahmebedingungen und Anreize informiert wird. An dem bundesweiten Wettbewerb können Dörfer sowie Dorfgemeinschaften mit bis zu 3000 Einwohnern teilnehmen. Das Verfahren wegen Untreue gegen den früheren Trierer Theaterintendanten Sibelius ist eingestellt worden. Sibelius erhielt eine Geldbuße von 10.000 Euro. Der Vorsitzende Richter des Trierer Landgerichts Hart sagte, der 55-Jährige sei in erster Linie Künstler und kein Buchhalter. Daher stelle sich die Frage, ob und welche Anklagepunkte überhaupt strafwürdig seien. Die Anklage hatte Sibelius vorgeworfen, 2016 bei 3 aufwendigen Theaterproduktionen geplante Budgets deutlich überschritten zu haben, obwohl er bereits von einem vorhandenen Defizit wusste. Joshua Kimmich ist neuer Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den 29-Jährigen von Bayern München als Nachfolger des zurückgetretenen Ilkay Gündoğan. Kimmich wird das DFB-Team am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn in der Nations League anführen. Neue Nummer 1 im Tor wird nach dem Rücktritt von Manuel Neuer Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona.
Ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen. Es war das bekannte Waffenarsenal, mit dem Russland auch heute Morgen die Ukraine angegriffen hat. Unter anderem auch die Hauptstadt Kiew und Kharkiv, das bereits am Wochenende Ziel heftiger Attacken war. Und so sind heute knapp 4 Millionen Schülerinnen und Schüler in den ukrainisch kontrollierten Gebieten des Landes in ein neues Schuljahr gestartet, in dem das Lernen wichtig ist für ein Leben im Frieden, auf das sie derzeit nur hoffen können. Andrea Beer.
So klingt der frühe Montagmorgen des Schulbeginns in Kiew. Es herrscht landesweit Luftalarm und heftige Explosionen reißen die Menschen aus dem Schlaf. Dieses Mal lässt Moskau mehrere Regionen mit 35 Raketen unterschiedlichen Typs und mehr als 20 Drohnen iranischer Bauart angreifen. Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zerbersten auch in 2 Schulen die Fenster. Die Kiewer Schule 234 bereitet aufgeregten Erstklässlern wie Sophia Maljar dennoch einen gebührenden Empfang. Der erste Schultag beginnt auch für die knapp 6-Jährige mit einer Schweigeminute für die gefallenen Soldatinnen und Soldaten. Dann klingeln traditionell die Schulglocken. Das kleine Mädchen freut sich auf neue Freunde und tolle Lehrer. Die Angriffe der Nacht seien laut gewesen, sagt sie. Es war eine schwierige Nacht für unser ganzes Land. Heute Morgen waren wir im Schutzraum. Das Kind hat nicht geschlafen und gähnt nun die ganze Zeit. Sagt Sofias Vater, Alexander Malja. Er wünscht sich, dass seine Tochter in Ruhe und spielerisch lernen kann, mit wenig Luftalarm, der den Unterricht unterbricht und alle in den Keller zwingt. Sofias Lehrerin Nina Vassiljeva kennt das inzwischen zu Genüge. Wenn man Schulanfänger, die noch nichts wissen und verstehen, in den Schutzraum bringen muss, ist das ein Stress. Ich hoffe, dass wir damit zurechtkommen. Vielleicht gibt es in diesem Jahr nicht so oft Alarm. Wir hoffen das Beste. Zur Schule gehen, das ist für Kinder und Jugendliche in front- und russlandnahen Grenzregionen nicht mehr machbar. Auch in Pokrovsk ist ein Schulbesuch unmöglich geworden. Die russischen Invasoren sind bis auf wenige Kilometer an die Stadt im Donbass herangerückt. Na, guten Morgen, kommentiert eine Bewohnerin sarkastisch eine Explosion. Auch Oksana Chebotajewa verlässt Pokrovsk und geht mit ihrer Familie nach Odessa. Wir wollen nicht erst weg, wenn uns schon die Kugeln in den Ohren pfeifen. Mein Sohn war seit fast 3 Jahren nicht mehr in der Schule und hatte keinen Kontakt mehr zu anderen Kindern. Tausende Kinder hätten seit dem Beginn der russischen Großinvasion keine Schule mehr von innen gesehen. Das ergab eine aktuelle Studie der Kinderschutzorganisation Save the Children. In diesem Zeitraum seien zudem fast 3.800 Bildungseinrichtungen beschädigt und mehr als 360 zerstört worden, so der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets. Explosionen haben auch diesen Schulbeginn in der Ukraine überschattet. Und die Kiewer Lehrerin Nina Vassiljeva drückt aus, was wohl alle denken. Ich wünschte, es gäbe keinen Luftalarm mehr. Das ist mein einziger Wunsch.
Andrea Beer hat aus der Ukraine berichtet. Da kommen sie nun also, die Folgen der Transformation der Autoindustrie, die alle großen deutschen Hersteller beschäftigt. Auch den größten, Volkswagen. VW hat derzeit besonders große Probleme. Nicht nur, aber auch, weil der Konzern ganze Werke auf E-Mobilität umgestellt hat, die nun nicht so durch die Decke geht, wie erwartet. Nun soll das bereits angekündigte Sparprogramm für die Kernmarke VW verschärft werden. Und das drastisch. Matthias Zimmermann.
Das gab es seit Jahrzehnten nicht bei Volkswagen. Die Konzernspitze schließt nach eigenen Angaben Werksschließungen in Deutschland nicht aus. Welche Standorte betroffen sein könnten, dazu machte Volkswagen aber bisher keine Angaben. Eine weitere Zäsur: Das Unternehmen plant, die Jobgarantie aufzukündigen. Damit würde die seit 30 Jahren bestehende Beschäftigungsgarantie fallen. Das heißt, dass voraussichtlich ab dem kommenden Jahr betriebsbedingte Kündigungen möglich wären. Der VW-Betriebsrat kündigte erbitterten Widerstand an. Mit ihr werde es keine Standortschließungen geben, so VW-Betriebsratschefin Cavallo. Sie wirft dem Vorstand Versagen vor. Rückenwind bekommt der Betriebsrat von der IG Metall. Die Gewerkschaft spricht von einem unverantwortlichen Plan, der, so wörtlich, die Grundfesten von VW erschüttere und Arbeitsplätze sowie Standorte massiv bedrohe. Schon länger versucht VW durch einen harten Sparkurs vor allem die Gewinne zu steigern. Mit den bisher ergriffenen Maßnahmen konnten die Ziele aber nicht erreicht werden.
Auch bei den Paralympics scheint es für die chinesische Delegation nur ein Ziel zu geben, am Ende im Medaillenspiegel ganz vorne zu liegen. Bei den Olympischen Spielen wurde das Ziel knapp verpasst, man musste den USA den Vortritt lassen. Bei den Paralympics könnte Großbritannien der härteste Konkurrent werden. Deutschland derzeit auf Platz 21 dagegen eher nicht. Gestern Abend hat es ja die ersten beiden Goldmedaillen für Team D gegeben. Heute nun weiteres Edelmetall in Silber und Bronze. Moritz Kühn.
Es war nicht der Tag von Kugelstoßer Nico Kappel. Immer wieder schüttelte der Weltrekordhalter seinen Kopf. Silber vor mehr als 70.000 Fans im Stade de France.
Ja, also die Stimmung ist mega und ich hätte jetzt gern ewig da gefeiert, wenn es ein bisschen mehr zu feiern gegeben hätte. Ich habe heute wirklich Gold verschenkt, das muss ich leider so sagen.
Im Frühjahr Weltrekord mit mehr als 15 Metern, jetzt in Paris keine 14 Meter. Strahlend über die Ziellinie lief Triathlet Martin Schulz, auch wenn es am Ende nicht zum Gold-Hattrick reichte. Nach Gold in Rio und in Tokio kam er in Paris als Dritter über die Ziellinie. Allerdings war der Fahnenträger zuletzt auch gesundheitlich angeschlagen.
Ich hatte in der vergangenen Woche wahrscheinlich so wenig Schlaf wie nach der Geburt von meinem Sohn. Und ich glaube, wenn es mich hier nächste Woche umhaut, wird es mich jetzt nicht wundern, warum.
Neben Schulz holte auch die Sehbehinderte Anja Renner Bronze. Silber ging im Triathlon an Max Gehlhaar bei seiner Paralympics-Premiere. Eine Premiere gab es im Para-Badminton. Der fast 61-jährige Thomas Wandschneider gewann im Einzel Bronze und damit die erste Medaille in dieser Sportart für Deutschland.
Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Die Schauer und Gewitter, die teils unwetterartig sein können, klingen in der ersten Nachthälfte ab. Dann wird es meist trocken bei Tiefstwerten von 19 bis 16 Grad. Morgen am Dienstag starten wir mit viel Sonne und meist nur lockeren Wolken. Im Verlauf entwickeln sich teilweise dichte Quellwolken und die bringen einzelne Schauer und Gewitter. Oft bleibt es aber auch trocken bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad. Am Mittwoch zunächst Regen, am Nachmittag meist trocken, aber stark bewölkt und kühler. Das war's von der SR Info Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.